Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Henschel.
Ich bin Max Torwirth und ihr kriegt heute von uns die ultimative Cross-DM-Vorschau, die am Samstag stattfinden. Aber erst müssen wir, glaube ich, doch nochmal ganz kurz zumindest das vergangene Wochenende rekapitulieren. Soll ich anfangen, Felix, oder willst du zwei Sätze sagen und dann lassen wir es?
Also mehr als zwei Sätze, würde ich sagen, ganz unabhängig, ob du anfängst oder nicht. Aber ja, genau, bei mir did not finish ist natürlich immer so das sportliche Worst-Case-Szenario, was ich jetzt auch vorher irgendwie nicht als mögliches Szenario im Kopf hatte. Natürlich, ja, genau, hat irgendwie nicht sollen sein, einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt. Und ja, viel mehr, glaube ich, kann ich dazu nicht sagen. Gilt jetzt irgendwie da, das abzuhaken und nach vorne zu gucken. Ich habe eigentlich für mich auch schon zusammen mit Sebastian, also meinem Coach, auch schon neue Ziele gesteckt, sowohl mittelfristige, kurzfristige Trainingsziele wie auch Wettkampfziele. Die werde ich irgendwie im Laufe der nächsten Wochen kommunizieren, wenn ich meinen selbst auferlegten Social Media Off-Season dann auch beendet habe. Also von daher sind jetzt irgendwie die Augen und der Fokus nach vorne gerichtet. Und ja, man kann die Vergangenheit eh nicht mehr ändern bzw. zurückdrehen. Und von daher versuche ich da jetzt möglichst wenig Energie noch drauf zu verschwenden. So viel zu meinem Tag in Mexiko. Ja, genau. Vielleicht an der Stelle noch kurz Werbung in eigener Sache. Wer dazu mehr erfahren möchte, ich habe mit Sebastian dann am Tag nach dem Rennen irgendeine Dreiviertelstunde ein YouTube-Video aufgenommen, Podcast, wie man es auch nennen möchte, wo wir eigentlich das relativ in die Tiefe gehend alles besprochen haben. Also wer da Interesse hat, noch mehr Hintergründe zu erfahren, der soll sich das einfach anschauen.
Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Also ich habe es mir auch angeschaut, die ganzen 46 Minuten. Ist, glaube ich, ein sehr interessanter und auch authentischer Einblick. Auch in so eine Situation, die ja wirklich zum Leistungssport dazugehört, so bitter sie noch ist. Aber da kriegt man, also die Seite kriegt man ja oft nicht mit, weil man dann irgendwie doch nichts postet oder sich so ein bisschen rauszieht. Und dann kriegt man immer nur die Siegerinterviews mit. Das sind natürlich dann auch die Athleten, Athletinnen, die dann immer gefragt sind. Deswegen, wenn euch das irgendwie ein bisschen interessiert, auch von mir eine Empfehlung, schaut euch das gerne mal an.
Aber kommen wir jetzt zu deinem Rennwochenende. 15 Kilometer, das Zehnfache von einem 1500 Rennen,
ja,
das Dreifache von einem 5000er.
Genau, also für mich eine sehr lange Distanz in Holland beim Sevenhövenenloop. War auch ziemlich gut besetzt, das Feld, also mit Kenianern, die es am Ende auch gewonnen haben. Ich glaube, Biwott oder so hat das Rennen gewonnen. Auch europäisch einige Top-Athleten dabei, aus deutscher Sicht Richard, Nils. Und ich war dann doch ein bisschen unsicher, wie ich das ganze Rennen angehe, weil 15 Kilometer ungewohnte Distanz für mich. Und dann hast du da ja auch die sieben Hügel drin. Da weißt du ja jetzt auch nicht so genau, wie kommst du muskulär damit klar, was bedeutet das fürs Tempo? Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich laufe 2,58er Pace gleichmäßig durch, das traue ich mir irgendwie zu, weil die Hügel kommen rein und dann machst du das Ganze doch ein bisschen komplizierter. Ich war dann schon auch recht nervös. Aber es war ganz entspannt, weil Hanna war da, Nils war da, hatten wir auch ein bisschen Spaß vorm Start. Und ja, letztendlich 16. geworden in 44,30, also 2,58er Pace, die ich dann hatte. Bin ich tatsächlich, auch wenn es auf dem Papier irgendwie eine Minute 20 hinter Nils war, der am Ende 6. geworden ist, doch eigentlich relativ zufrieden, weil so gut bin ich auf der Straße eigentlich noch nicht gelaufen. Und ich hatte vor allem auch ein relativ gutes Laufgefühl. Also bei oft.
Wie hast du es denn dann gemacht? Hast du denn eine Gruppe gesucht, in der du erstmal mitgelaufen bist bei Richard und Nils? Oder bist du ein bisschen konservativer gestartet?
Ja, bei Nils war ich 1 Kilometer lang ungefähr. Dann hat Nils am rechten Straßenrand Tono Kirschbaum, also seinen Trainer, auf dem Fahrrad gesehen, einmal gewunken. Und zu dem Zeitpunkt war ich ganz am Ende von so einer langgezogenen Spitzengruppe. Und Nils ist in dem Moment dann einfach mal ganz vom Ende ganz nach vorne zur Spitzengruppe gelaufen. Und da habe ich Nils das letzte Mal gesehen fürs ganze Rennen.
Okay.
Nee, die Taktik war auch so ein bisschen mit Isabel abgesprochen, das Ganze konservativ anzugehen und wirklich auf jeden Fall hinten raus noch ein gutes Laufgefühl zu haben und was machen zu können. Und dann, ja, sollte ich halt so loslaufen, dass es sich auf jeden Fall locker anfühlt. da hatte ich dann auch ein bisschen Angst vor, weil gerade als Mittelstreckler oder 5000 Meter Läufer ist halt oft so, dass sich irgendwie die ersten 2-3 Kilometer ziemlich gut anfühlen, aber dann geht's halt irgendwie nicht so weiter. Und dann haben sich relativ schnell, also ne, man startet, Chaos, und dann ergeben sich ja so die Gruppen, es ist erstmal so ganz lang gezogen und auf einmal tun sich dann Splits auf. Und ich war dann, glaube ich, in der dritten oder vierten Gruppe bei Kilometer 2 oder 3.
Wo auch, sagt aber auch schon einiges über das Niveau.
Sagt einiges über das Niveau, aber ich war auch tatsächlich dann in der Gruppe, wo, glaube ich, viele holländische Läufer auch drin waren. Da musste ich auch dann erstmal so ein bisschen ruhig bleiben, weil wenn man dann doch ja auch ein bisschen Startgeld kriegt, als Elite-Läufer eingekauft ist, ja, irgendwo, und auch er selber so ein bisschen den Anspruch hat, wenn dann auf einmal so 35 Leute vor dir sind, da willst du ja eigentlich nach vorne.
Ja, damn.
Da willst du ja eigentlich nach vorne dann. Aber genau, dann war ich ja lange in der vierten Gruppe. Wir sind, glaube ich, 5,52 die ersten 2 Kilometer angelaufen und dann geht's halt in die Berge rein. Und dann kam da 3,07, 3,08er Kilometer, aber geht da schon auch gut hoch. Und ich war dann, also Isabel meinte, ich soll bis Kilometer 7, 8 ruhig bleiben und wenn ich mich da gut fühle, dann langsam anfangen, was zu machen. Das habe ich auch halbwegs geschafft. Also ich glaube, bei Kilometer 7 genau, wollte ich dann schon irgendwie ein bisschen nach vorne. Das war so, die dritte Gruppe war so, keine Ahnung, 80 Meter vor mir. Also die hat man dann immer ganz gut gesehen.
Gut im Blick.
Gut im Blick gehabt und dann habe ich angefangen, die ganzen Downhills relativ schnell zu laufen. Also da habe ich gemerkt, dass ich das ganz gut kann mit meiner Frequenz und mit meinem Schritt. Und habe mich dann ja angefangen, ab Kilometer 7 bis Kilometer 10 war ich dann irgendwann dran, zu dieser dritten Gruppe vorgekämpft. Habe mich dann auch relativ schnell nach vorne gesetzt in die dritte Gruppe. Das war vielleicht renntaktisch nicht ganz so clever, aber war mir dann auch egal in dem Moment. Und ja, letztendlich, wir haben noch ein, zwei andere dann von vorne eingesammelt und die dritte Gruppe konnte ich dann am Ende auch noch für mich gewinnen. Ja, die Splits jetzt hinten raus kann man jetzt auch nicht so ganz genau festhalten, weil die letzten 3 Kilometer sind dann schon auch eher bergab. Also die waren irgendwie 2,48, 2,45, 2,40. Aber es geht, also krass. Es geht aber schon bergab. Am Ende musste ich nochmal ein bisschen Endspurt mit Hamish Carson, einem neuseeländischen, auch eher mittelstreckenorientierten Läufer machen, den wir auf einmal eingeholt hatten. Dann war er weg, dann hat er wieder einen Zwischensport gesetzt, dann war er auf einmal 10 Meter wieder vor uns, dann haben wir den wieder eingeholt und dann kam der 400 Meter vor Schluss an mir vorbeigesportet wieder. Also ich habe es gar nicht verstanden, was der für ein Ziehharmonika-Rennen da gemacht hat, aber das konnte ich dann nicht auf mich sitzen lassen. Den Sport musste ich dann schon noch gewinnen. Nee, aber also...
Aber was? Ja. War es dann eher so wie, okay, ich laufe einen 10er und dann nach 10 Kilometer auf die Uhr schauen, oh Mist, sind ja 15? Oder war es eher so, man läuft mal so Halbmarathon effortlos und dann ist das Ziel doch früher da?
Ja, also ich bin noch nie einen Halbmarathon gelaufen, deswegen kann ich es jetzt nicht hundertprozentig vergleichen, aber vom Effort her war es eher so, ich laufe einen Halbmarathon und gucke, dass ich halt hinten raus halt schneller laufen kann und dann kommt...
Ziehst dann ein bisschen früher an.
Kommt das Ziel, ja, ich hatte schon auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen immer Bedenken, so wann wird's hart, wie komme ich durch, aber die Kilometerschilder kamen dann doch relativ schnell und dann war es auch relativ schnell sogar vorbei für meine Verhältnisse oder wie ich es mir gedacht hatte. Beim Zehner war es halt bei mir bis jetzt oft so, auch in der Vergangenheit, auch also letztes Jahr bei den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften, dass ich halt die ersten 2-3 Kilometer ganz gut reinkomme, aber dann fühlt sich's komplett scheiße an von Kilometer 3 bis Kilometer 8. Und dann komme ich so langsam dem Ziel näher und dann geht's irgendwie wieder. Genau dieses Gefühl wollten wir vermeiden. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Kilometer zählen, bis es dann irgendwie ins Ziel geht. Und das haben wir ganz gut
geschafft. Ja, aber also das würde ich eigentlich unterschreiben für jedes meiner 10-Kilometer-Rennen. Auch für jedes meiner Cross-Rennen, die mehr als 3 Kilometer lang waren. Also genau das Gefühl. So, weil viele sagen immer, ja, boah, ey, 10 Kilometer ab, 5 Kilometer wird's dann schon hart. Ich so, ja. Kann auch schon ab Kilometer 2 mal ganz schön hart sein vom Gefühl. Ja, genau. Und genau wie du sagst, bis Kilometer 8, ich meine, 2 Kilometer kriegt man dann immer irgendwie noch rausgedrückt, wenn man nicht schon komplett grau ist. Aber
ja,
aber klingt doch auf jeden Fall nach einem guten Wochenende.
Nee, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Also war ein sehr cooles Rennen. Wetter war jetzt nicht ganz so geil, war relativ kalt, hat dann auch so ein bisschen angefangen zu regnen. Den großen Regen haben wir noch vermieden. Aber Stimmung war cool und macht doch irgendwie Spaß, mal so eine Distanz zu laufen. Gerade auch mit den Hügeln, wo man jetzt eh nicht so ganz weiß. Also ich glaube, ich habe kein einziges Mal auf meine Garmin-Uhr geguckt beim Laufen. Die hatten zwar schon überall Zwischenzeiten, war auch sehr professionell organisiert. Also die hatten zwar auch vorne Auto natürlich mit Uhr, dann war irgendwo auch noch ein Fahrrad, was hinten drauf so eine Uhr hatte. Das war auch ganz ulkig. Und generell aus deutscher Sicht kann man sagen, Nils 6er geworden. In der 43:17 oder so, glaube ich. Mhm. Irgendwie um den Dreh rum ist auch inoffizielle schnellste Zeit, die ein Deutscher je über 15 Kilometer gelaufen ist. Also da wird keine Bestenliste geführt. Ja. Richard ist, glaube ich, knapp hinter Nils, so 5 bis 10 Sekunden Achter geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. War damit aber für seinen jetzigen Trainingsstand, glaube ich, auch ziemlich zufrieden. Der, auch Fun Fact, ist dann nämlich mit uns zurück nach Düsseldorf noch gefahren, weil der von hier den Zug genommen hat. Könnte sein, dass Richard demnächst mal im Podcast auftaucht, weil das haben wir dann so ein bisschen klar gemacht. Und
die Podcast-Pause beendet.
Podcast-Pause beendet war jetzt auch schon bei Jan Fitschen im Podcast.
Bevor er zu uns kommt?
Bevor er zu uns kommt, ja, ein bisschen enttäuschend, aber... Oh. Das, gut, zwei Europameister unter sich. Da,
sollen die mal ihr Ding machen.
Da können wir noch nicht mithalten. Nee, und bei den Frauen, Hannah, sehr, sehr gutes Rennen gelaufen. Fünfte geworden, ganz knapp hinter Eilish McColgan. Ich glaube eine 47:35, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die krass. Zeiten habe ich jetzt nicht ganz auswendig gelernt. Aber das war schon sehr ordentlich. Also ich glaube, wenn die gerade eine flache 10 kriegen würde, wird das schon auch unter 31 gehen können.
Das ist schon krass.
Und ja, also war von ihr auf jeden Fall ein sehr starkes Rennen. Ja, und jetzt versuchen wir uns oder haben uns versucht, vor den deutschen Crossmeisterschaften zu erholen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du jetzt mit dem, du hast ja quasi ein Überdistanzrennen gemacht, also selbst für die Cross-Langdistanz, bist jetzt doch deutlich länger unterwegs gewesen, sollte sich ja jetzt dann in Löningen richtig nach einem kurzen Rennen anfühlen.
Das ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung. Man, ja, es war jetzt schon ein bisschen Experiment, also es sind nur 6 Tage dazwischen und so eine 15 gerade für mich, und ich glaube, Hannah geht so ein bisschen ähnlich, muss man auch erstmal wegstecken, wenn man es noch nie so gemacht hat, so eine lange Distanz.
Ach, gar kein Problem.
Und auch muskulär und in den Knochen habe ich es schon ein bisschen gemerkt, also gerade die Downhills mit den Hügeln, also es war jetzt nicht so ohne.
Ja, okay, das glaube ich, ja.
Aber so langsam, also die Woche haben wir jetzt auch echt extrem ruhig gemacht. Ich glaube, ich habe Mittwoch nochmal 10 oder 12 mal 400 gemacht, aber in 68, also 250er Pace, was jetzt schon wirklich eher gerollt ist momentan. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir Samstag da ausgeruht am Start stehen werden und dass es sich möglichst kurz anfühlt, wenn ich nicht mehr 15 Kilometer laufen muss. Und natürlich, die Hügel waren ja jetzt auch drin. Und Löningen, ich habe mir mal ein paar alte Videos angeguckt von alten Cross-DMs. Da war die Strecke jetzt auch nicht so krass hügelig, also so kleine, kurze, giftige Anstiege eher. Aber jetzt kein irgendwie langgezogener Berg.
Ich bin da, waren ja schon 2 oder 3 Mal sogar deutsche Meisterschaften, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich bin 2011 da schon mal gestartet. Und wenn ich mich das richtig erinnere, genau, dann ist es halt viel auf einer Wiese und dann gibt es da so den einen oder anderen, ich würde es jetzt auch eher als Hügel bezeichnen, den man mit so 3, 4, 5 schnellen Schritten eigentlich dann auch schon wieder oben ist und dann geht's weiter. Aber was natürlich die Sache ist, weiß jetzt nicht, wie das Wetter noch die nächsten Tage ist, wobei heute ist ja schon Freitagmorgen ist schon das Rennen. Also wenn es jetzt über Nacht nicht mega regnet, dann wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so weich sein, der Untergrund. Ja. Wobei ihr seid Männerlangstrecke wahrscheinlich das letzte Rennen, oder?
Genau, wir sind das letzte Rennen wieder.
Dann kann es schon gut aufgelockert sein. Man kann ja ganz kurz dazu sagen, als Vorab-Info schon mal, bevor wir jetzt uns in die Tiefen der Vorschau verlieren, dass das Rennen auch über YouTube live gestreamt wird, ab 10 Uhr am Samstag. Also wenn ihr die Folge jetzt hört, am Freitag, dann morgen. Und genau, also schaut gerne da in den YouTube-Livestream. Da habt ihr dann die Bewegbilder dazu. Und ja, also ist im Prinzip schon auch gut besetzt, würde ich sagen.
Ja, also muss man jetzt mal deutlich sagen, schaltet den Livestream ein. Also wir werden sehr gute Felder haben, die man echt in den letzten Jahren, sofern ich mich jetzt erinnern kann, ohne mal das wirklich nachrecherchiert zu haben, die wir so nicht hatten bei deutschen Crossmeisterschaften. Die letzten Jahre war es ja immer so, dass die Cross-DM nach der Cross-EM war, also nach dem Höhepunkt, sodass die nicht als Ausscheidung gelten konnte und dann auch immer sich das bei den Männern so ein bisschen auf Mittel- und Langstrecke verteilt hat, ein paar dann gar nicht mehr gelaufen sind. Das war letztes Jahr und davor die Jahre war es ja immer so, dass die Cross-DM im März rum war, also direkt nach der Hallensaison, wo dann viele Topläufer irgendwie schon noch im Trainingslager waren oder man hatte gerade Halle, Cross war schon so ein bisschen vorbei. Deswegen ist es jetzt das erste Mal, dass wir wirklich extrem starke Felder haben und eine aus meiner Sicht wahre deutsche Meisterschaft haben, wo wirklich alle, die irgendwie gerade Cross laufen wollen und gerade fit sind, mit am Start sind. Wir gehen gleich auf die Teilnehmerfelder nochmal ein. Das Wetter, ich habe gerade mal geguckt, also heute soll es noch ein bisschen regnen in Löningen.
Ach, sehr schön. Freue ich mich als Nicht-Starter.
Aber jetzt auch nicht so extrem, also so ein paar Schauer. Und morgen soll es dann ganz gut werden, wohl. Mhm. Weil ich glaube, die Strecke wird auch ein großen Einfluss haben. Also wenn das so tief ist wie letztes Jahr in Sonsbeck, wo wir wirklich auf dem Acker gelaufen sind, das wird glaube ich eh nicht passieren, ist es schon ein Unterschied, als wenn es so ein harter Wiesenboden ist. Also es wird auch die Rennen beeinflussen, deswegen mal gucken, was das geben wird. Aber ja, extrem gut besetzt. Womit sollen wir anfangen? Frauen, Männer, Jugend? Ich habe mir was rausgeschrieben.
Ja, starten wir doch gerne mit den Frauen. Ich meine, da ist ja quasi der weibliche Auslaufen-Podcast wahrscheinlich so das Duo, die sich auch gegenseitig gut einschenken werden.
Ja, hoffentlich schenken die sich gut ein.
Mit Hanna Klein und Alina Reh.
Ja, also bei den Frauen ist die generelle Ausscheidungssituation so, dass Coco höchstwahrscheinlich vornominiert wird aufgrund ihres Europameistertitels. Die will, soweit ich weiß, auch die Cross-EM laufen. Es können bis zu 6 Leute geschickt werden in der Mannschaft. Der DLV hat es in den letzten Jahren so gemacht, dass immer 5 Leute für die Mannschaft geschickt worden sind. Das heißt, wir hätten 4 bis 5 Plätze frei bei den Frauen für die Cross-EM.
Das sagen wir mal eher 4, ne? Ich denke, glaube ich, da werden auch, wird sich der DLV seiner Linie treu bleiben.
Glaube ich auch. Allerdings sind die Mannschaften halt dieses Jahr so stark und ich glaube, dass es so eng wird, dass man durchaus auch mal überlegen könnte, den 6. Mann oder in dem Fall die 6. Frau mitzuschicken, weil bei den Frauen so die erste Reihe sind aus meiner Sicht so 6 Leute, die da vorne mitlaufen werden. Wir haben einmal Kati Granz, die natürlich eher ein bisschen mittelschreckenorientiert kommt, aber auch schon Cross-Universiade gewonnen hat. Also,
ach krass, okay.
Kati Granz.
Hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja, aber kann ich ihre Form auch halt überhaupt nicht einschätzen, weil letztes Jahr ist sie ja nicht so richtig, oder was heißt letztes Jahr, letzte Saison, dieses Jahr ist jetzt nicht so in Schwung gekommen, glaube ich, wie sie sich auch selber das gewünscht hätte. Aber ja, auf jeden Fall halt schon ein Name, den es zu erwähnen gilt.
Ich hatte mit ihr mal gesprochen, also sie ist in Berlin da, glaube ich, die regionalen Cross-Meisterschaften gelaufen und meinte zwar auch, dass sie es eigentlich mehr nur zum Spaß jetzt auch im Wintertraining mitnehmen, aber sie schon mit einem Start liebäugeln würde und da schon auch, ist jetzt glaube ich nicht das hochgesteckteste oder wichtigste Ziel aller Zeiten, aber sie will sich eigentlich schon für die Mannschaft empfehlen. Von daher wird die Form nicht so schlecht sein.
Ja.
Dann die weibliche Auslaufen-Podcast-Front mit Alina Reh und Hanna. Die sind auf jeden Fall, also Alina, weiß ja jeder, wie gut Alina crosslaufen kann. Muss man vielleicht die Erwartung auch ein bisschen dämpfen. Also nach den Europameisterschaften hat sie auch ein bisschen lange Pause gemacht, ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Hat man dann ja auch in München beim Olympia-Almcross gesehen, wo Hanna so 20, 25 Sekunden vor Alina war.
Ja, und wenn man jetzt den 15er von Hanna nochmal sieht, also das ist schon eine Ansage auch.
Ja, deswegen ich persönlich sehe Alina nicht als Siegerin des Rennens, aber glaube, dass die sich sehr souverän für die Mannschaft qualifizieren wird. Und das ist, glaube ich, auch an dem Punkt, wo sie gerade ist, einfach eine sehr gute Sache. Wie gesagt, Hanna kommt ein bisschen drauf an. Hanna ist jetzt sehr lange kein Cross gelaufen. Also die ist seit Ewigkeiten keine Cross-Deutschen Meisterschaften oder generell keine Cross-Saison gelaufen. Da wird man jetzt ein bisschen sehen, wie sie im Cross zurechtkommt. Ich persönlich glaube, Hanna kommt auf jedem Gelände zurecht.
Ich denke aber schon, dass wenn es, also umso matschiger, das würde schon Alina dann in die Karten spielen. Oder wie siehst du das?
Ja, schon. Also ich glaube, je flacher und schneller und härter die Strecke ist, desto besser natürlich für Hanna.
Härter im Sinne von fester
Untergrund. Ja, genau. Fester Untergrund. Aber ja, also Hanna ist so gut drauf gerade. Ich sehe da eigentlich, außer wirklich, es waren jetzt so krasse Nachwirkungen von Holland, sehe ich da eigentlich keinen Weg, wie Hanna das nicht gewinnt.
An ihr vorbei.
Nicht gewinnt, okay. Um ganz ehrlich zu sein, meine persönliche Einschätzung. Dann haben wir natürlich noch Miri Dattke mit am Start, zumindest auf der Startliste, die ja auch im Cross immer schon gut gelaufen ist und mit der man immer rechnen muss. Eva Dieterich, auch hier aus unserer Tübinger Trainingsgruppe. Da ist natürlich aus unserer Sicht das große Ziel, Eva, Alina und Hanna zur Cross-EM zu kriegen. Und Eva ist auch nicht schlecht drauf. Also hat sie ja auch schon in Pforzheim gezeigt. Und Eva kann auch Cross laufen. die juckt da relativ wenig. Deswegen, die sehe ich auch in der Spitzengruppe mit dabei. Und natürlich noch Elena Burkhardt. War in Pforzheim noch krank. Mhm. Aber das sind, glaube ich, die großen sechs bei den Damen. Elena Burkhardt ist aus meiner Sicht diejenige, die ich da am schwächsten noch einschätze. Einfach, weil sie, glaube ich, noch nicht ganz in dieser Form wieder ist. Kann aber auch immer beim Cross überraschen. Also es ist ja das Schöne, dass man es irgendwie echt schwierig vorhersehen kann. Ja.
Was sagst du zu Selma Benfares? Meinst du nicht, dass sie auch vorne da noch mit reinlaufen kann in die Top 6?
Ja, Selma Benfares ist ja nicht Sarah Benfares. Deswegen, also Selma ist ja die jüngere Schwester von Sarah. Ja. Und ich glaube, wenn hätte Sarah da reinlaufen können. Also Selma kann das, glaube ich, noch nicht. Also, ja, habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Mhm. Wir haben dahinter, klar, also dahinter gibt es natürlich auch noch die Mädels, Vera Coutelier, Celine Kaiser, die letztes Jahr bei der Cross-EM dabei war, eine Amelie Svensson, die ganz knapp an der EM über die Hindernisse vorbeigescheitert ist, Turit Gers, Caroline Kürzel, Svenja Pingpang. Also da gibt's auch hinter den Top 6, die wir jetzt gerade genannt haben, starke Mädels, von denen natürlich auch jemand überraschen kann, je nach Rennverlauf. Und in dem Bereich sehe ich auch Selma Benfares, aber ich glaube nicht, dass die da wirklich die Top 5 angreifen kann.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Die U23-Frauen laufen ja im gleichen Rennen. Und Emma Hecke, wird der rüberkommen aus den USA oder ist schon hier, um bei den Deutschen zu starten? Finde ich erstmal auf jeden Fall cool, dass es möglich ist für sie. Und da bin ich schon auch gespannt, wie lange sie an der Frauenspitze mitlaufen wird.
Ja,
weil ich meine, gerade wenn du U23-Athletin bist und auch so in der Favoritensituation wie Emma, ich glaube, da musst du vorne mitlaufen, ne? Erstens, um nicht irgendwie so eine Worst-Case-Situation zu haben, dass irgendeine andere Athletin vorne mitrennt und du irgendwie sie aus den Augen verlierst. Deswegen finde ich das immer ein bisschen doof bei deutschen Meisterschaften, dass da die zumindest bei den Nachwuchsklassen, dass die da irgendwie noch irgendwo anders mit reingemogelt werden.
Es ist auch ganz kurz krass, da müssen wir mal mit Alina und Hanna drüber reden oder denen mal als Thema mit auf den Weg geben. Bei den Männern ist es so, es gibt ja die Männer-Mittelstrecke als eigenes Rennen, die U23-Männer ist ein eigenes Rennen und die Männer-Langstrecke ist ein eigenes Rennen. Bei den Frauen gibt es A, keine Mittelstrecke, das heißt, es gibt eh nur ein Rennen und die U23 ist auch mit in diesem
auch
Rennen.
Da drin.
Das heißt, wo es bei den Männern drei Rennen gibt, gibt es bei den Frauen ein Rennen.
Eins.
Ja. Das ist auch ganz interessant. Ja, ich glaube, Emma, jetzt am Wochenende.
Ja, warte, wann kommt denn die nächste Folge von den beiden?
Wir sind in Herxheim im Höhenhaus, direkt nach den deutschen Cross. Ich habe es leider nicht geschafft, genug Mikros mit einzupacken, weil meine Tasche wirklich voll war. Aber wir werden dann danach, ich weiß nicht, ob wir es dann noch in der nächsten Woche schaffen, aber spätestens übernächste Woche werden wir es dann auf jeden Fall schaffen, dass Hanna und Alina wieder hier den Feed übernehmen.
Nächste Woche.
Wir probieren es auf jeden Fall nächste Woche. Aber kurz zurück zu Emma, die hatten ja NCAA Cross Nationals jetzt am Wochenende, hat auch mit New Mexico, also mit ihrer Uni, Silber quasi gewonnen in der Mannschaftswertung. Ist, glaube ich, selber irgendwas um die 25. geworden. Also Mitte 20, Anfang 30. Ich glaube nicht, dass sie ganz vorne mitlaufen wird, weil das Niveau einfach doch noch ein Tick zu hoch ist mit der Konkurrenz, die gerade da ist. Ich glaube, dass sich von den sechs, die wir genannt hatten, da wird sich vorne eine Gruppe bilden und dann wird es diese Gruppe um Vera Coutelier, Celine Kaiser etc. ergeben. Und ich glaube, da sehe ich auch Emma. Ist natürlich schon ein bisschen stressig mit hin und her fliegen, jetzt mit den ganzen College-Wettkämpfen. Ich glaube auch, dass es für sie ein bisschen wichtiger ist, einfach nur ihren Platz da auch in der U23-Mannschaft zu sichern. Ist aber trotzdem schon, muss man sagen, die Favoritin auf den Titel da. In der U23 sonst noch Hanna Bruckmeier, auch aus Regensburg. Ist, glaube ich, Vierte bei den 10.000 Meter Meisterschaften letztes Jahr geworden. Jasmina Stahl, Chiara Nahen, Rahel Brömmel, Annike Fortmeier, Mia Jurenka. Das sind so die Namen, die ich mir im U23-Rennen ein bisschen angucken würde und die dann auch um die U23-Plätze kämpfen werden.
Genau. Und die Frauen sowie die U23 laufen 6,35 Kilometer. Die weibliche U20 hat es ein bisschen leichter mit 4,12 Kilometern. Da ist eigentlich so, dass sogar eine Medaille nach Hause oder zu Hause bleiben könnte, also vom VfL Löningen, könnte Caroline Hinrichs ja, vielleicht sogar Gold holen. Wäre irgendwie auch cool, wenn der Veranstalter auch eine eigene Athletin dann auf dem Podest ehren könnte.
Ja, also Caro Hinrichs auf jeden Fall Medaillenkandidatin. Ich glaube nicht, dass sie das Rennen gewinnen wird. Dazu war Kira Weiß jetzt auch in Pforzheim wieder zu stark. Die hat ja schon mit Johanna Pulte das EM-Ticket. Die sind beide auch im Rennen drin. Ich sehe da Caro eher auf Platz 2. Also ich glaube, Kira zu schlagen wird schwierig. Das Schöne ist, dass Löning auch eine Mannschaft hat, also mit ihrer Schwester Sophie Hinrichs und noch einer weiteren Athletin. Von daher glaube ich, dass sie in der Mannschaftswertung auf jeden Fall um Gold mitlaufen. Und Caro werden wir da sicher auch ja vorne mitsehen. Und eine Medaille wird da, glaube ich, schon bei rausspringen. Lea Meyer, die ja auch ursprünglich aus Löningen kommt und für den VfL Löningen gestartet ist, leider nicht da. Aufgrund ihrer Verletzung ist sie gerade in Südafrika im Trainingslager und ist jetzt nicht fit geworden rechtzeitig. Aber so eine Local Hero-Geschichte ist natürlich immer schön.
Immer ganz cool, ja.
Und ja, da kann man sich mal die gelben Trikots raussuchen im Livestream und da sicherlich ein bisschen mitfiebern. Ansonsten geht's auch da um die weiteren Tickets. Lisa Merkel knapp gegen Johanna Pulte verloren in Pforzheim. Die wird sich sicherlich ja, bemühen, das Ticket zu sichern. Julia Rath, Nele Heimann, Sophia Benfares sind da im U20-Rennen noch so ein paar Namen. Ich habe da sicherlich aus der Startliste ein, zwei vergessen, die da noch reinlaufen können. Aber das sind so ein paar Namen, auf die man da achten kann. Ich glaube, dass in der U20 ja eigentlich keine andere Siegerin als Kira Weiß momentan geben kann.
Alles klar, dann werden wir uns widersprechen bei den Ergebnissen und haben die Frauenrennen damit abgehakt, gehen rüber zu den
ganz kurz noch für die richtigen Nerds, U18 bei den Frauen, haben wir auch ein recht interessantes Teilnehmerfeld mit einigen U18-EM-Starterinnen aus diesem Jahr, also Emmy Lotterberger, Adia Butte, die Silber gewonnen hat über die Hindernisse, Vanessa Mikitenko, Carla Hiss, Franziska Drexler, die auch eine sehr starke Saison gelaufen ist. Also auch da wird es spannende Battles geben, wer schon für die U18 einschalten möchte.
Ja, sorry, wollte ich jetzt hier nicht so unterschlagen.
Alles gut.
Aber im hohen Alter, da ist man einfach so weit weg von der U18, da einfach verdrängt.
Ja, auch da habe ich sicherlich eine ein, zwei Namen. Also ich meine, das ist dann auch selbst für mich irgendwie die Namen, die man irgendwie mal gehört hat und rausguckt, aber
gelesen hat,
ja. Soll nicht unerwähnt bleiben.
Ja, dann werden wir jetzt mal sehen, was bei den Männern oder beziehungsweise wie sich die wirklichen Starter dann von der Meldeliste unterscheiden. Ich denke, da gibt es noch ein paar Doppelmeldungen. Würde mich aber ehrlich gesagt überraschen, wenn nicht alle, die doppelt gemeldet sind, Langstrecke laufen und halt vielleicht sich sonst überlegen, noch zusätzlich die Mittelstrecke zu laufen. Wobei das Risiko natürlich dann schon auch nicht ohne ist, weil Mittelstrecke ist ja vorher, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Ja, genau, also von daher, wer sind deine Favoriten? Samuel Fitwi, denke ich.
Ah, ist auf jeden Fall ein Name. Man muss sagen, ist erstmal.
Jens Mergenthaler.
Jens Mergenthaler?
Da lacht er.
Ja, nur weil ich habe ein, zwei Feedback bekommen, weil ich ja in Pforzheim gesagt habe, Jens Mergenthaler wäre das Rennen ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe ja nicht gesagt, Jens Mergenthaler ist dumm oder irgendwas. Es war halt nur ein bisschen ambitioniert.
Du hast es gemeint, aber...
Es war nur ein bisschen gesagt, ambitioniert, mit Markus Görger mitzubekommen. Aber da als kleinen Einschub, wenn wir jetzt gerade bei Jens Mergenthaler sind, wir hatten ja jetzt am Wochenende auch noch in Darmstadt die Ausscheidung für die Mixed Relay. Und da hat sich nämlich Jens Mergenthaler durchsetzen können gegen Marc Tortell und Christoph Kessler.
Sie an.
In der Reihenfolge mit einem sehr starken Spurt dann auch, beziehungsweise langgezogener
Damit
Spurt.
Damit hätte man jetzt wirklich nicht gerechnet, oder? Vor allem nicht gegen die beiden, die auf den Unterdistanzen schon schneller sind als er.
Ja, ich ehrlicherweise nein. Also ich hätte jetzt auch auf Marc und Chris gesetzt. Aber das ist das Ding bei Jens. Ich meine, Jens ist 2018, glaube ich, in Berlin ja auch Dritter bei deutschen 1500-Meter-Meisterschaften geworden. Mhm. Also der kann auch laufen. Und ich glaube, der ist auch gerade schon in einer sehr, sehr guten Form. Hat er sich schon drauf vorbereitet auf Cross. Das bei Chris auf jeden Fall ein bisschen anders. Bei Marc weiß ich es nicht so genau. Und da hat er einfach gezeigt, dass er da sau stark ist und auch definitiv verdient gewonnen. Das Rennen, jetzt muss man hoffen, dass, wie gesagt, eine Staffel geschickt wird. Bei den Frauen hat sich noch Elena Burkhardt gemeldet gehabt, sodass Nele Wessel aus Frankfurt gewonnen hat, die eine 4:14, glaube ich, über 1500 dieses Jahr stehen hat. Und Elena Zweite geworden ist. ich glaube, dass es der Staffel ein bisschen hilft, weil Elena Burkhardt schon auch so ein Name ist, wo die Bundesrenner vielleicht ein bisschen eher gewillt sind, die zu schicken.
Die Mannschaft zu schicken.
Aber ja, wird man dann sehen. Auf jeden Fall da sehr gutes Rennen von Jens Mergenthaler. Erstmal muss man sagen, es ist bei den Männern recht witzig, weil der DLV hat theoretisch mal wieder was in den Nominierungsrichtlinien ein bisschen verpennt. Ist jetzt aber in dem Fall nicht schlimm, weil es eh ja, Augenmaß des Bundesrenners ist. Es steht einfach drin bei den Männern, es zählt das Ergebnis der deutschen Meisterschaften Cross. Da steht okay, aber nicht, ob Mittel- oder Langstrecke. Also theoretisch, da steht, glaube ich, 1 bis 3 ist sicher nominiert. Also ich weiß nicht, ob man ganz theoretisch einfach hätte sagen können, wir laufen Mittelstrecke und dann da ein Argument für sich hätte. Ich meine, alle anderen haben es natürlich verstanden. Also es geht um die Langstrecke, ergibt auch nur Sinn, wenn es um die Langstrecke geht, weil die Cross-Distanz bei der EM wird auch Langstrecke sein und nicht Mittelstrecke. Die Doppelmeldung, die wir haben auf der Mittelstrecke, sind Boch, Fitwi und Mergenthaler. Ich glaube, dass von denen, wenn Jens sagt, er läuft Mittelstrecke, einfach weil, muss man auch ehrlich sagen, durch dieses Konzept, das Langstreckenrennen ist die eigentliche deutsche Meisterschaft. Also ich hoffe, dass ich da niemanden zu nahe trete.
Ja, auch schon immer gewesen. Das muss man auch schon dazu sagen. Also Cross-Mittelstrecke ist ja schön und gut, aber meiner Meinung nach ein überflüssiges Rennen.
Aber es ist in dem Sinne, glaube ich, ganz gut, dass auch die Mittelstreckler irgendwie crosslaufen können und da auch irgendwie so ihr Wintertraining mal ein bisschen unterbrechen.
Die schaffen doch, also die machen doch auch einen Dauerlauf mal über 10 Kilometer.
Ja, das ist schon lang, Felix.
Ja,
ne?
Ja, es ist lang, ich weiß, für den einen oder anderen, aber doch durchaus machbar.
Ja, aber muss man auch dieses Jahr, werden wir jetzt gleich kommen, sagen, die deutsche Meisterschaft trägt sich auf der Langstrecke aus. So bei Jens ist es halt so, wenn er sagt, er hat jetzt eh hoffentlich die Mixed Relay und es wird schwierig in die Top 5, Top 6 zu laufen auf der Langstrecke, könnte man natürlich Mittelstrecke laufen und versuchen da einen Titel mitzunehmen. Bei Boch und Fit wie guten Regensburg weiß man nie, ob da doch irgendwie so ein Doppelstart kommt. Wenn es tatsächlich vielleicht auch nur um irgendwelche Titel geht und nicht ganz so um die Cross-EM, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass beide nur Langstrecke laufen werden. Und dann haben wir auf der Mittelstrecke gar nicht mehr so viele große Namen. Niklas Buchholz wird laufen. Ich glaube, der ist jetzt noch nicht so in Topform wieder. Marc Tortell läuft. Maximilian Pingpong. Marius Probst gibt mal wieder sein Cross-Comeback. Also da tummeln sich diesmal wirklich die Mittelstreckler auf der Mittelstrecke. Und es ist aus meiner Sicht ein recht offenes Rennen. Ist sehr schön, dass wir da auch einige Meldungen haben. Also es sind große Teilnehmerfelder aus meiner Sicht.
Okay.
Aber ja, richtig spannend.
Kommen wir weiter zum
richtigen. Kommen wir zur Langstrecke, Mittelstrecke, mein Gott. Ja, auch da haben wir aus meiner Sicht 6, 7 Leute, die vorne die Top 5 unter sich ausmachen werden. Angefangen mit Markus Görger, der in Pforzheim natürlich sehr eindrucksvoll gewonnen hat. Weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, dass Markus sehr gut crosslaufen kann. Wird auch, glaube ich, so ein bisschen X-Faktor in dem Rennen, weil, wen wir auch drin haben, ist so ein Sam Parsons, Aaron Bienenfeld. Da bin ich mal gespannt, ob die einen Markus Görger und sein Tempo richtig einschätzen können. Sehen wir mal, was passiert. Aber ja, also Sam Parsons, Aaron, wenn er jetzt rübergeflogen ist, die endgültige Bestätigung habe ich noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, hat er die letzten Jahre auch gemacht, sind natürlich auch Kandidaten für ganz vorne. Aaron gerade 14. geworden, All-American bei den Cross Nationals letztes Wochenende. Philmon Abraham, der letztes Jahr unser bester Finisher bei der Cross-EM war, ist wieder dabei. Ich glaube, 12. war der letztes Jahr bei der Cross-EM, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mohamed Mohamed, muss man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Wenn der am Start steht, wird er auf jeden Fall fit genug sein, um da in die Top 5 zu laufen. Und dem ist, glaube ich, auch scheißegal, ob das Straße oder Bahn oder Cross ist. Simon Boch und Samu Fitwi, die ja auch nachgewiesenerweise gut Cross laufen können. Das sind aus meiner Sicht die Top 7, die auch die Nationalmannschaft dann für Turin unter sich ausmachen werden. Und wie dieses Rennen ausgeht, wird jetzt extrem spannend. Also das ist echt schwierig da zu tippen aus meiner Sicht.
Ich denke einen Namen noch, Nick Jäger vielleicht.
Ja, den habe ich. Ich habe da wieder meine zweite Reihe noch dahinter, so ein bisschen. Also da hört es nämlich nicht auf mit der Qualität. Ne? Also du hast Philmon Tekleberhan, der jetzt einen echt guten Halbmarathon vor ein paar Wochen gelaufen ist. Konstantin Wedel, der auch gut Cross laufen kann. Ja. Patrick Kahl, der auch in Pforzheim gutes Rennen gemacht hat und ein ziemlich guter Crossläufer ist. Jonathan Dahlke, der letztes Jahr bei der Cross-EM mit dabei war. Eben Nick Jäger, Jens Mergenthaler. Sebastian Händel ist auch noch drin, wobei der, glaube ich, nach dem Marathon, dass er fürs Team macht. Also den erwarte ich jetzt nicht so weit vorne.
Also ich denke, wir haben so für wir haben so fürs Podium ungefähr so 6 bis vielleicht 7 Leute, die in Frage kommen. Und dann aber für die Mannschaft haben wir eigentlich 12, 13 Leute. Wenn wir von den Top 6 ausgehen.
Ja,
Top 5 sind es dann vielleicht so 10.
Ja,
10 Leute.
Mit
und das ist schon krass. Also ist ja mega geil. Doppelt so viele Leute, die sich für diese 5 Plätze dann zerfleischen dürfen.
Ja, ist auf jeden Fall.
Bist ja du auch noch dazwischen, Max. Also.
Ja, also ich zähle mich da selber auch zu dieser zweiten Gruppe, die ich gerade genannt habe. Also nicht zu den Top 7 vom Anfang. Und
sehr zurückhaltend, ja, sympathisch.
Ja, man muss halt sagen, ich bin halt A können einige von den Jungs besser 10.000 Meter laufen als ich.
Ja.
Und es können ein paar von den Jungs auf jeden Fall besser Cross laufen als ich. Ich kann beides jetzt nicht schlecht, also ich will mich da jetzt auch nicht schlecht oder ganz klein reden. Aber wenn du als Spezialisten hast, dann wird's halt auch für mich ein bisschen schwierig. Also kann ich auch ehrlich sagen.
Aber hättest du Bock auf, also oder schielst du auf eine Quali?
Eigentlich nicht. Also ich hätte Bock, aber ich schiel nicht drauf. Sagen wir es so, wenn es dabei rausspringt. Und ich werde natürlich ein bisschen gucken, wo der fünfte Mann ist.
Wenn du jetzt Fünfter bist, 100 Meter vom Ziel, würdest du jetzt nicht die Handbremse
ziehen? Würde ich jetzt nicht die Handbremse ziehen. Aber das war jetzt nicht das spezielle Ziel. Ich weiß, dass das Feld extrem gut ist. Ich will ein gutes Rennen machen, mich komplett ausbelasten. Und eine Top 10 sollte schon bei rausspringen. Also das ist so ein bisschen das Minimalziel. Und von da aus mal gucken, wie weit man sich nach vorne arbeiten kann. Ich glaube wirklich, ich habe da auch mit Isabel lange drüber geredet, ich glaube wirklich, dass ich bei diesem Feld ein echt gutes Rennen machen kann und halt nur 8., 9., 10. werde. Aber trotzdem sagen kann, das war eine gute Leistung
all
von
out.
Mir.
Ja.
Und also ich glaube, dass Markus Görger das Tempo schon relativ früh irgendwann bestimmen wird. Sam, Philmon, Samu, die werden da alles mitgehen. Mau auch. Also es ist echt, also es ist wirklich ganz, 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 ganz schwierig zu tippen.
Ja. Ja, also umso cooler, dass es gestreamt wird auch. Und ich denke, wird sicherlich schon irgendwie neben der Frauenentscheidung dann das Highlight des Tages werden. Aber auch bei den Männern gibt's ja Nachwuchs. Wollen wir da weitermachen?
Ja, genau. U23, wie gesagt, eigenes Rennen. Da ist die Mannschaft aus meiner Sicht auch ziemlich offen, würde ich behaupten. Also da gibt's für mich keinen ganz klaren Favoriten. Man hat da drin so Namen wie Tobi Ulbrich, der auch letztes Jahr gut Cross gelaufen ist, eher von der Langstreckenseite kommt, der jetzt auch bei den bayerischen Cross Zweiter hinter Nick Jäger geworden ist. Flo Brehm hatten wir jetzt oft genug schon im Podcast thematisiert.
Ah, ist auch noch U23, stimmt.
Ist auch noch U23, wobei der immer noch nicht so ganz in Topform zu sein scheint. Also ist jetzt auch bei den deutschen Polizeimeisterschaften über 3 Kilometer, glaube ich, schon irgendwie gut 40, 45 Sekunden hinter Patrick Kahl gewesen. Und da würde ich behaupten, wenn Flo in Topform ist, ist er da wesentlich näher dran, zumindest. Benedikt Brehm aus Regensburg, auch immer mit dabei gewesen, vorne in der U23 im Cross die letzten Jahre. Sven Wagner, eher jetzt von der Mittelstreckenseite, aber auch letztes Jahr eine gute 3000 gelaufen. Und ich glaube, der hat sehr gute Chancen, sich da fürs Team zu qualifizieren. Also ich weiß nicht, wie er Cross läuft, aber das sind nämlich 6 Kilometer, die laufen müssen. Aber der ist so ein bisschen mein Dark Horse in dem Ganzen. Vor allem, weil der auf jeden Fall den...
U23 meinst du? Die laufen fast 8 Kilometer. Das sind so 7,7. Ich schaue gerade nochmal. 7,75.
Ah, okay, das ist natürlich wieder 2 Kilometer länger. Ja, wird spannend sein zu sehen, wie Sven damit dann klarkommt. Marius Able, Marco Siedmann, noch ganz junger U23-Läufer. Der Yassin Mohamed, Julian Großkopf und dann natürlich aus Tübingen Tim Assmann, den schreibe ich jetzt hiermit noch mit auf den Zettel. Aber ja, da gibt es irgendwie
also
so
auch
richtig.
Da eine große Gruppe.
Auch da eine große Gruppe, vielleicht nicht diese ganz, ganz Top-Qualität oben. Also ich glaube auch da, ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, ich glaube auch da, dass es schwierig wird, eine super gute Platzierung bei der Cross-EM dann zu kriegen. Letztendlich. Weil da halt schon so die 1, 2 Topläufer in der U23 fehlen im Cross. Aber sehr ausgeglichen und dementsprechend eine sehr, sehr spannende deutsche Meisterschaft. Und was dann in Turin passiert, da haben wir noch ein paar Wochen Zeit, um darüber dann zu philosophieren.
Die U20, so, die laufen 6,35 Kilometer.
Da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer getan mit den Namen und vor allem mit Dark Horses. Also so klar, es gibt die Namen, die man so ein bisschen kennt. Tim Carley ist auch von den 1500. Dann Konstantin Karls, der über 10 schon unter 30 gelaufen ist, auch in Pforzheim jetzt schon gelaufen ist. Benjamin Dern, Silas Salten. Und der Top-Favorit ist da Kurt Lauer. Der hat schon das EM-Ticket klar gemacht in Pforzheim, auch recht eindrucksvoll. Also der Sieg geht, glaube ich, nur über Kurt.
Christoph Schrick ist noch gemeldet. Der ist deutscher Meister über 1500.
Stimmt.
Aber ja, kann ich jetzt halt auch nicht einschätzen, ehrlich gesagt, wie gut er im Cross ist oder
ja,
ja genau, was er da imstande ist abzuliefern.
Genau, also das zweite EM-Ticket hat ja Lukas Erle sich gesichert in Pforzheim. Den habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht auf der Startliste gesehen.
Das heißt, die Tickets sind auch schon safe aus Pforzheim für die U20.
Für die ersten beiden, ja. Also Kurt Lauer und Lukas Erle sind safe dabei und bei den Frauen eben Johanna Pulte und Kira Weiß. Also die haben ihre Tickets ganz hundertprozentig sicher.
Okay.
Ja, aber ich glaube, die deutsche Meisterschaft da wird schwierig sein, Kurt zu schlagen. Also der sah schon auch sehr gut aus in Pforzheim. Und in der U18 muss ich dir sagen, ehrlicherweise extrem keinen Plan von. Jonas Patry ist so ein Name, der heraussticht, aber ist vielleicht auch, weil er hier aus der Region kommt. Der war, glaube ich, auch bei der U18-EM, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Paul Walochny aus Leipzig, also die Leipziger waren in Pforzheim generell sehr gut. Noch so ein Name, der mir irgendwie was gesagt hat. Aber da werden wir dann im Nachhinein die Sieger auf jeden Fall nochmal würdigen in dem U18-Rennen.
Ja, wunderbar. Ja, damit haben wir die deutschen Meisterschaften schon mal so abgehakt. Sind wir dann mal gespannt, ob unsere Vorhersagen eintreffen oder ob es alles so komplett einzeln zerpflückte Rennen werden und vom Startschuss eigentlich klar ist, wer die Plätze unter sich ausmacht. Wäre natürlich auch lustig, wenn wir jetzt hier eigentlich in allen Rennen gesagt haben, ja, es ist eine riesige Gruppe, die sich da um die Plätze teilt, wenn es dann überall so einzelne Rennen werden. Aber für Zuschauer natürlich, denke ich, spannender, wenn die Gruppen auch eine Zeit lang zusammenbleiben. Ja, genau. Und natürlich auch cool, dass es gestreamt wird. Wie gesagt, nochmal hier die Wiederholung am Samstag. Der Livestream ab 10 Uhr auf YouTube. Den Link findet ihr irgendwie über leichtathletik.de. Genau,
deswegen,
glaube ich, als Vorschau zu den deutschen Meisterschaften.
Auf jeden Fall wirklich, schaltet mal rein, lasst vielleicht auch einfach mal einen Kommentar da, wenn eine Kommentarspalte irgendwie ist, auch um dem DLV und all die sich da jetzt die Mühe gegeben haben mit dem Streaming zu zeigen, dass ihr da seid und dass ihr das appreciated und dass es irgendwie cool ist, das zu sehen. Und es sind wirklich sehr, sehr gute Felder und ich verspreche euch, dass es gute Rennen werden, weil selbst wenn einer vorne irgendwie rausläuft, bei den Frauen ist da die Gefahr vielleicht ein bisschen höher, dadurch, dass es auch um diese EM-Tickets geht, es wird Positionskämpfe geben, es wird spannend und es sind halt echt viele Top-Athleten mit am Start. Also das wird, glaube ich, eine der besten deutschen Cross-Meisterschaften, die wir seit langem gesehen haben.
Ich bin sehr gespannt. Es gibt noch, also ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Max?
Ich habe auch noch ein, zwei ganz kleine Kleinigkeiten auf dem Zettel, aber fang du mal an.
Okay, schauen wir mal. Ob wir ein Match haben. Also die eine Sache, Randnotiz, aber trotzdem irgendwie auch mit einem weinenden Auge. David Rudischer ist zu alt, um nochmal ein Comeback zu machen. Hat er jetzt gesagt, er überlegt, ob er vielleicht so ins Coaching geht. Ja, denke ich, irgendwie so der krasseste 800 Meter Läufer der letzten ever. Aber hat einfach mit seiner krassen Figur, mit seinem Schritt, finde ich, also hat er zumindest bei mir einen Wahnsinnseindruck hinterlassen. Ich finde die Rennen, die er gemacht hat, immer geil. Natürlich legendär. Was war's? Olympia 2012, oder? Wo er so von vorne weggeballert
ist. In London.
Ja, genau, ja. In London. Also das Rennen kann ich nur jedem empfehlen, nochmal auf YouTube sich anzugucken. Findet man da bestimmt. Genau, also kein Comeback mehr hier. Er sagt, naja, er hätte vielleicht nochmal irgendwie halt auf längere Strecken gehen müssen, aber dafür ist sein Körper nicht gemacht und glaube ich, kann man ihm nicht böse sein. Und dann die andere Geschichte, die zumindest spannend zu beobachten ist, dass es ja vor, ich glaube mittlerweile ungefähr 1,5 Jahren eine Regeländerung für College-Athleten gegeben hat. Bisher war es ja so, dass die Athleten kein Geld bekommen dürfen. Zwar schon, ich glaube zumindest, also sie durften schon wertige Gegenstände bekommen zum Beispiel oder Unterstützung bekommen, aber jetzt kein Geld von irgendwie Sponsoren. Und es gibt jetzt halt eine andere Möglichkeit, oder gibt jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren eine Möglichkeit, einen sogenannten NIL-Vertrag zu machen, also Name, Image und Likeness, genau. Und in den ersten, die ersten Athleten waren, glaube ich, eher so American Footballer oder Basketballer, also von den deutlich populäreren Sportarten. Und jetzt hat halt Caitlin Tuhoi, also die NCAA Cross Gewinnerin, einen Vertrag bei Adidas unterschrieben. Und ja, genau, ist halt auf jeden Fall spannend, das zu sehen. Und ja, weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? War diese Regeländerung prinzipiell irgendwie ein Fehler oder,
also oder findest du es gut? Ich bin ja ziemlich drin im US-Sport, also jetzt nicht nur von Track and Field, sondern auch College Football, College Basketball. Es musste irgendwann kommen. Also gerade im Football, damit Football und Basketball, es wird so viel Geld damit verdient. Und die Student Athletes, klar, die haben natürlich ja ihr Studium bezahlt bekommen, aber die haben halt nichts von diesem Geld gesehen. Und gerade wenn du so eine Sportart wie Football nimmst, wo das auch mal ganz schnell Karriereende sein kann, wenn da irgendwas passiert bei so einer Kollisionssportart, ist es halt schon hart, wenn du noch nicht mal irgendwie einen Werbevertrag mit irgendwem ja abschließen kannst oder Trikots mit deiner Nummer verkauft werden, aber du da halt nichts von siehst. Von daher finde ich schon richtig, dass es gekommen ist. Es war natürlich ist in den USA immer noch einfach ein sehr, sehr großer Umbruch, mit dem alle sich erstmal zurechtfinden müssen und auch erstmal gucken müssen, was irgendwie so möglich ist und was nicht. Es wird spannend sein zu sehen. Ich glaube, für die US-Athletes ist es auf jeden Fall ganz geil, weil die jetzt einen Grund haben, länger im College bleiben zu können und trotzdem schon ein bisschen Geld dabei zu verdienen. Was halt nicht möglich ist, ist, du darfst jetzt nicht, also du kriegst keine Wettkampfprämien. Also wenn Caitlin Tuohy jetzt irgendwie Nationals gewinnt, dann ja, hilft dir das jetzt nicht.
Oder US-Rekord läuft,
dann darf Adidas ihr jetzt halt in dem Fall nichts zahlen, aber sie können halt mit ihr werben. Caitlin Tuohy ist auch bei NC State, die eine Adidas-Schule sind, also das passt dann auch wiederum, ist eine gewisse Symbiose.
Genau, das kann man dazu sagen. Wenn jetzt Adidas von University of Oregon jemanden gesigned hätte, die halt eine Nike-Schule sind, dann hätte dieser Athlet, diese Athletin bei Wettkämpfen und bei allen College Maßnahmen auch weiterhin Nike-Sachen tragen müssen. Also auch bei Wettkämpfen, genau. Also das wird man, denke ich, hauptsächlich sehen, dass sich die jeweiligen, also wenn wir jetzt zumindest über Sportartikelhersteller sprechen, dass die sich dann auch an den Universitäten Athleten rauspicken, die sie sowieso schon unterstützen. Ne?
Ja. Genau. Und man muss sagen, also es sind ja auch hinter der Hand sind da ja immer schon Deals gemacht worden. Das ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis in den USA, dass da irgendwie über 80 Ecken Gelder geflossen sind und dass die Marken auch schon versuchen, zur College-Zeit, wenn nicht sogar schon zur Highschool-Zeit, eine Beziehung aufzubauen zu den Athleten, Athletinnen, damit die dann, wenn sie fertig sind mit College, irgendwie gesigned werden können. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen einfach eine offiziellere Art und Weise, wenn man so will, wie das halt, wie das Ganze halt passiert. Also ich finde es gut.
Ja, okay. Ja. Das waren meine zwei Punkte.
Ja, wir hatten kein Match, Felix.
Keinen einzigen.
No Match.
Geil.
Ich hab mich gar nicht so sehr mit den internationalen News beschäftigt gehabt diese Woche. Ich habe noch ein paar einfach kleine News aus der Wechselbörse oder aus der deutschen Szene.
Okay, ja, auch spannend. Die letzten Tage.
Hatten wir auch ein, zwei Einschriften noch oder Fragen. Erstmal vorweg, wir hatten ja drüber diskutiert, Christina Hering geht nach Berlin. Ja. Da gab es jetzt auf leichtathletik.de einen längeren Artikel zu, wie sie es machen wird. Also sie wird weiter für Stadtwerke München starten und trainiert jetzt aber beim Trainer von Alisa Schmidt. Wird da auch ein bisschen mehr 400 Meter orientiert wieder trainieren.
Wer ist wie heißt diese Person?
Boah, ich weiß es nicht auswendig tatsächlich. Okay. Ich will jetzt auch keinen falschen Namen sagen.
Sorry. No front.
Mir liegt was auf den Lippen, aber ich sage jetzt einfach nichts Falsches. Guckt nach, wird sicherlich irgendwo stehen. Hat auch gesagt, so, sie wäre jetzt auch nicht abgeneigt, mal zu versuchen, sich für eine 4x400 zu qualifizieren. Also da auf jeden Fall ein ganz, ganz neuer Ansatz bei Fischi. Da werden wir auch gucken, dass wir die nochmal im Podcast kriegen. Da bin ich auch eigentlich ganz, ganz guter Dinge. Aber das ist jetzt zumindest so offiziell, dass man drüber reden kann. Dann kam eine Zuhörerin-Frage, wie die Situation von Marc Reuter gerade ist. Mhm. Und da gehen wir da auch mal gerne drauf ein. Marc ist erstmals in 1500 Meter Perspektivkader gesteckt worden. Da war nämlich die erste Frage zu. Ja, muss ich mich ein bisschen zurückhalten, da jetzt irgendwie großartig was dazu zu sagen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht viele Leute, die Marc als 1500 Meter Läufer irgendwie sehen. Manchmal passieren halt Dinge, um Leute in einem Kader drin zu halten. Mhm. Marc hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder zurückzukommen, eine sehr gute 8 zu laufen. Er ist letztes Jahr auch trotz der eigentlich verkorksten Saison eine 1:45.9 gelaufen. Ich glaube, es ist schon okay, ihm eine Chance zu geben. Über 1500 Meter würde ich jetzt mal bezweifeln, dass wir ihn nächstes Jahr großartig sehen werden. Zumal er, und das sind dann die größeren News, nach Australien gewechselt ist. Also startet natürlich weiter für Frankfurt, aber trainiert jetzt bei Rinaldi. Das ist der Coach von Peter Bowl, Josef Deng, Guy Learmonth. Also eine sehr starke internationale Trainingsgruppe.
Und auch das ein Trend, den man jetzt schon so langsam aber sicher sieht, nachdem ja die Nachwuchsathleten mehr und mehr den Sprung oder immer öfter den Sprung ins College-System nehmen und da in ein besseres Trainingssystem und Unterstützungssystem abzuwandern, ist es jetzt auch so bei den Erwachsenenathleten, dass sie auch aus Deutschland flüchten sozusagen. Man müsste jetzt mal hier langsam in dem Land wirklich aktiv werden und mal Sachen wirklich extrem schnell richtig ändern und auch mal wirklich ganz neue Ansätze probieren oder zumindest Ansätze aus anderen Ländern kopieren, die ja da scheinbar gut funktionieren. Weil sorry, es kann einfach nicht sein. Also ich verstehe es echt langsam nicht mehr.
Ja,
ich verstehe nicht die Athleten, die verstehe ich voll und ganz. Aber ich verstehe nicht, warum wir es nicht schaffen in Deutschland, Trainer zu bezahlen, die dann dementsprechend auch einen guten Job machen können. Ne?
Ich glaube, das ist ein Thema, die Trainer zu bezahlen. Was jetzt ansteht, ist, es soll ja jetzt eine neue Leistungssportreform wiederkommen. Also es hat sich ja beim DSB ein bisschen was geändert, da werden jetzt wieder Gespräche geführt. Schauen wir mal, was bei kommt. In Deutschland soll da auch involviert sein. Also viel schlechter als jetzt gerade kann es ja eh nicht werden. Von daher gehen wir das Ganze mal optimistisch an. Ein großes Problem, was wir in Deutschland haben, und da probieren wir ein bisschen was gegen zu machen, aber es ist nicht so einfach, weil es halt eine DOSB-Sache ist und dann auch eine BMI-Sache letztendlich, also Bundesministerium des Inneren, die ja den Spitzensport finanzieren, ist, dass du darfst als deutscher Nationaltrainer, also wenn du Bundestrainer bist, keine ausländischen Athleten trainieren.
Ja, das ist ja auch okay. Ich rede ja auch nicht von Bundestrainern, aber einfach Trainer.
Ja, aber das Problem bleibt in Deutschland, so wie unser System gerade ist. Außer du hast eine Marke wie jetzt irgendwie On oder so, die Thomas 30 Acker bezahlen und eine Gruppe aufmachen.
Ja.
Sind die bestbezahltesten und sichersten Trainerjobs in der Regel immer noch die Bundestrainerjobs. Das heißt, die besten Trainer gehen mehr oder weniger, nicht immer, in Richtung, also zumindest im System, wenn man dem System folgt, würde man probieren, Bundestrainer zu werden als Trainer.
Genau, und ich würde halt schon mal sagen, dass das, also wenn das so ist, dass die besten Leute wirklich dahin gehen, würde ich jetzt auch einfach die These aufstellen, dass das halt ein Fehler ist, weil dieses System überhaupt nicht disruptiv ist, sondern auf schon vergangenen, oder wie soll ich sagen, es ist einfach nicht in der Lage, irgendwelche neuen Dinge zu kreieren, neue Einstellungen zu erlauben, neue Trainingsmethoden oder sich zu öffnen, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es ein geschlossenes System ist, sehr hierarchisch, wo man ja auch dann als Trainer immer schauen muss, dass man niemanden auf die Füße steigt, weil sich sonst irgendjemand angegriffen fühlt, der halt schon irgendwie 20 Jahre auf seinem Posten sitzt. Und ich glaube halt, dass es kein System ist, wo Leistungssport gut fördern kann. Es ist einfach zu träge.
Das ist sicherlich auch der Fall. Ich würde es nicht komplett so extrem sehen. Also ich glaube, dass man schon auch als Bundestrainer Entfaltungsmöglichkeiten hat. Und ich würde schon auch sagen, dass Bundestrainer, wenn die ein Konzept haben, der Rücken gestärkt wird. Klar, so Verbandsdinge spielen da natürlich am Ende mit rein. Trotzdem,
um nochmal kurz. Die halten ja auch einen Trainer nur auf dann, ne? Also, so diese ganze, das ganze Funktionärstum hält den Trainer ja davon ab, sich wirklich mit den Athleten auseinanderzusetzen.
Ja, man muss sicherlich überlegen, und das sind auch Sachen, die schon mal angesprochen worden sind, warum brauchen wir überhaupt Bundestrainer, also so viele Bundestrainer? Auch es reicht eigentlich aus meiner Sicht, wenn man jetzt sich den Laufbereich anguckt, wenn du einen Chef-Bundestrainer hast, der meinetwegen noch eine Assistenz hat, der kümmert sich darum, dass es allen, dass alles halbwegs strukturiert ist, der trifft dann auch die offizielle Nominierungsentscheidung, wie auch immer. Mhm. Aber was brauche ich jetzt einen 5000 Meter Bundestrainer? So, ich bin bei Isabel, ergibt mein Training. Also es reicht, glaube ich, wenn du da ein, zwei Leute hast, die da oben, von oben alles koordinieren und dann auch durchaus vielleicht mal unabhängig, ohne dass die selber Trainer sind, irgendwie einem Athleten mal raten können, geh zu dem Trainer, da ist der Ansatz oder das ist eine Möglichkeit. Das würde aus meiner Sicht vollkommen ausreichen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, genau. Also es kann Athleten ja geben, die einen Heimtrainer haben, der, also so war es zum Beispiel in meinem Fall dann in Nachwuchsjahren, der einfach ein bisschen älter wird oder so, ne? Und dann, glaube ich, gerade im Nachwuchs dann schon da unter die Arme greifen können. Also bei mir war es halt definitiv so, dass ich ja dann auch vom Heimtrainer mit so einem Zwischenjahr dann auch schon recht intensiv von Eckhard Sperlich betreut wurde, der damals mein Nachwuchsbundestrainer war. Und der hat sich da extrem Mühe gegeben und der hat halt auch also wirklich das Coaching gemacht. Da war jetzt nicht so viel Organisatives so in der Arbeit, sondern der hat mich halt als Athleten betreut. Und ich glaube halt, dass die Bundestrainer ganz viel so organisieren müssen. Funktionäre kommt ja von Funktionieren, ne? Die müssen ja irgendwie schauen, dass irgendwas funktioniert, was auch immer. Und also ich glaube nicht, dass die Bundestrainer diejenigen sind, die es schaffen können, hier im Land leistungsstarke Gruppen aufzubauen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir finanzielle Konstrukte erschaffen können, die es ermöglichen, so wie du ja gesagt hast, 30 Acker jetzt bei On. Und dann frage ich mich halt schon, weil du ja gesagt hast, dass es auch immer eine finanzielle Sache über DOSB, BMI und so ist, dann frage ich mich halt schon, ich meine, es wird so viel Lobbyarbeit in allen möglichen Richtungen betrieben, warum schafft man es nicht als Deutscher Leichtathletikverband oder als DOSB dann auch in diese Sportarten Geld fließen zu lassen?
Ich weiß es nicht, das ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle. Wahrscheinlich ist es doch schwieriger, als man denkt. Aber gut, wir werden das Problem jetzt heute nicht lösen. Mal gucken, was da in der Zukunft kommt. Weil, was interessant ist, wer nämlich kein offizieller Bundestrainer ist, ist Wolfgang Heinig. Also der hat, soweit ich weiß, keine offizielle Bundestrainerrolle. Mhm. Und zudem wechselt jetzt nämlich Maruja Mismas, eine slowenische Hindernisläuferin, die auch im, ich weiß nicht, ob sie im WM-Finale stand, sie glaube ich nicht, aber war auf jeden Fall auch bei der WM, ist auch die Köhmeile gelaufen, für alle, die aufgepasst haben. Und die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich Wolfgang Heinigs Trainingsgruppe anschließt und Gesa. Okay. Von daher auch da einfach mal ein interessanter Neuzugang und so das erste Mal jetzt in letzter Zeit, dass man das Gefühl hat, irgendwie ein internationaler Athlet kommt nach Deutschland zu einer Trainingsgruppe und nicht andersrum. Deswegen fand ich das schon ganz interessante News. Ich meine, die Trainingsgruppe da ist jetzt gewachsen mit Lynn Kleine, mit Olivia Gürt und auch einigen anderen, die dazugekommen sind. Also das wird auch spannend sein zu verfolgen, wie das Projekt da funktioniert. Und dann die letzte Neuigkeit, über die man schon, weil es jetzt auch offiziell in den Wechselbörsen drinsteht, kurz reden kann, ist, dass die ganzen Dortmunder Topathleten oder die meisten Dortmunder Topathleten aus unerklärlichen Gründen jetzt alle nach Wattenscheid wechseln. Also okay. Max Feiss, der letztes Jahr so eine gute Saison gelaufen ist mit seiner 3,37, wechselt nach Wattenscheid. Sein Bruder auch. Verena Meisel steht jetzt auch gemeldet mit einem Wechsel nach Wattenscheid. Also da sind einige aus dieser Dortmunder Gruppe jetzt nach Wattenscheid rüber gewechselt.
Ist es die Pierre Jadis Gruppe komplett?
Das sind Leute aus Pierre Jadis Gruppe, ja.
Okay.
Also wie gesagt, Lynn, glaube ich, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, ihre Post, wird, glaube ich, irgendwie nach Frankfurt wechseln.
Okay.
Auch wenn da nichts offiziell ist, aber so habe ich ihre Post jetzt interpretiert. Rahel Brömmel ist ja zurück nach Sonsbeck, weil die eh in die USA geht.
Mhm.
Also es hat sich schon jetzt nicht alle 1:1 nach Wattenscheid, aber da ist auf jeden Fall ein großes Kontingent, was jetzt für Wattenscheid starten wird nächste.
Das heißt aber auch, die ehemaligen Athleten von Pia, ja, die sind jetzt nicht in Dortmund geblieben, warum auch immer.
Nee, also so wie ich es verstanden habe,
okay,
hat sich da nicht wirklich so eine richtige Alternative als Trainer aufgetan und logischerweise dann in der Umgebung in NRW bleiben, ist Wattenscheid halt
um die Ecke, ne?
Um die Ecke. Ich meine, ich kann dazu auch sagen, ich bin auch nicht überzeugt davon, was gerade trainertechnisch in Wattenscheid passiert. Aber ich hoffe für die Athleten und Athletinnen, dass sie da ein gutes Zuhause finden und an ihre Leistungen aus diesem Jahr anknüpfen können.
Auf jeden Fall. Wahnsinn. Alles klar, Max.
So, für mich geht's jetzt gleich nach Löningen.
Du musst los, ja. 10 Uhr war Abfahrt eigentlich bei euch, ne? Hieß es.
Ja, wir haben das jetzt aber alles ein bisschen verschoben. 10 Uhr ist jetzt erstmal Frühstück und dann 11 Uhr ist Abfahrt. Ich habe nämlich tatsächlich die ganzen Tübinger oder die in Tübingen mittrainieren, auch wenn sie für andere Vereine starten, sind jetzt gestern schon nach Düsseldorf gekommen, weil aus Tübingen nach Löningen wären jetzt halt schon irgendwie 8 Stunden Fahrt heute geworden.
Das heißt, die sind jetzt alle bei dir schon in der Bude?
Ja, also wir haben noch ein Airbnb dazu gebucht, aber genau, Hanna und Tim haben hier gepennt und die anderen haben im Airbnb geschlafen. Aber jetzt ist um 10 Uhr hier großes Frühstück.
Naja, perfekt. Dann lass mal deine Gäste nicht warten. Du bist nämlich schon 4 Minuten zu spät. Ich schneide den Podcast so schnell wie es geht, lade den hoch, dass die Leute sich das alles noch vor dem Start des Livestreams anschauen können, um dann da einsteigen zu können in den unterhaltenden Crosslauf-Vormittag oder Samstagnachmittag.
Genau, deswegen in dem Sinne, euch viel Spaß beim Cross-Gucken. Ihr könnt gerne mal auf Instagram in die Kommentare schreiben, was eure Tipps sind, wenn ihr vorne seht. Ich werde den Post auch so schreiben, dass wir mal ein paar Tipps beten werden. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Alles klar, viel Erfolg, Max.
Danke, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.